Es ist geistlich sehr gewinnbringend, wenn man die Opferordnungen im Alten Testament studiert und erkennt, dass sie in Jesus Christus alle zusammengefasst worden sind. Nicht nur, dass die Opfer damit alle beendet und zusammengefasst worden sind, sondern dass in Christus eine solch vollkommene Erlösung und ein solch vollkommenes Opfer geleistet wurde, dass es genügend ist für uns alle und für alle Moslems und für alle Menschen, ein einmaliges Opfer, das alle vollkommen geheiligt hat, die an dieses Opfer glauben. Jesus muss ja nicht noch einmal für die Moslems sterben. Er hat auch die Moslems versöhnt mit Gott und vollkommen gerechtfertigt. Aber sie wissen es nicht oder glauben es nicht oder verhärten sich dagegen. Das Wunder ist doch, dass das Heil für die Moslems genauso vollendet ist wie für uns. Aber sie eignen es sich nicht an und wollen es sich nicht aneignen und sind geimpft gegen die Aneignung, sodass das Kreuz Jesu Christi das ist, was der Moslem am meisten hasst. Oder die Voraussetzung dazu, den Gottessohn. Denn dazu ist ja Christus Mensch geworden, dass ein Mensch ohne Sünde sein konnte, um würdig zu sein, die Sünde der Welt wegzutragen und an unserer Stelle zu sterben. Deshalb ist es genau der Punkt, wo der Islam kontra geht oder wo Satan kontra geht, an der Inkarnation und am Kreuz. Von innen her wird es verständlich, dass es hier eine antichristliche Großmacht ist, die im Islam aufgebaut worden ist. Es gibt 4 Stellen im Koran, die sich direkt mit dem Tod und dem Kreuz Jesu Christi befassen. Diese 4 Stellen stimmen nicht miteinander überein und stehen beinahe im Gegensatz zueinander. Wenn man sie geschichtlich betrachtet, zeigen sie eine Entwicklung im Denken Mohammeds, das sich immer mehr gegen den Gekreuzigten verhärtete. Mindestens ist das eine Möglichkeit, mit der man denken könnte, warum die Widersprüche im Koran vorhanden sind. Es gibt also eine anfängliche positive Haltung, die in einer Schlauheit etwas verdunkelt wurde, bis zur konsequenten radikalen Ablehnung des Kreuzes. Diese 4 Stellen können Sie in Ihrem Koran nachlesen in Sure 19, Vers 33 oder 34, entsprechend dem Koran, den Sie haben. Sure 3, Vers 55, 56. Sure 5, 118. Und Sure 4, 157 oder 158. Wir wollen diese 4 beziehungsweise 3 Stellen miteinander durchgehen und beginnen mit Surat Maryam, mit der Sure 19, Vers 34. Ich muss Ihnen direkt vom Koran heraus die Dinge darlegen. Ich habe mein Konzept so gut aufbewahrt, dass ich es nicht mehr finden kann. Das wird bestimmt nach der Tagung wieder zum Vorschein kommen. Auf alle Fälle ist dort die große Aussage Jesu Christi im Koran geschrieben: As-salamu alayya yawma wulittu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayyan. Den Satz müssen Sie alle lernen, auswendig, arabisch, aber erst nachher. Das heißt auf Deutsch: Friede liegt auf mir am Tage, an dem ich geboren wurde, am Tage, an dem ich sterben werde und an dem Tag, an dem ich wieder lebendig gesandt werde. Mich elektrisiert immer die Formulierung: Friede liegt auf mir. Das heißt, Jesus war in absolutem Frieden mit Gott von Anfang bis Ende. Von der Geburt bis zum Tod und bis zur Auferstehung. Das ist eine der Stellen, die sagt, indirekt sagt, dass Jesus ohne Sünde war. Denn er blieb in ständigem Frieden mit Gott. Das bedeutet aber auch, dass die Muslims wissen, dass Jesus ein Vorrecht hat vor allen anderen Propheten, denn sie sagen bei der Nennung des Namens Jesu, Salam alayhi, sie bestätigen, dass er im Frieden Gottes steht. Für mich geht das dann noch weiter. Das ist natürlich jetzt Philosophie und Ableitung und ist nicht unbedingt islamisch, aber es kann einem Muslim klar gemacht werden. Das Wort Salam und das Wort Islam kommen ja von der gleichen Wurzel. Man kann das Wort Islam auch als Aktivform von Salam lesen, nämlich Friedensmachung. Das ist nur die Steigerungs- oder die Aktivform vom Salam. Das heißt also, Jesus ist der Friedefürst, der einzige wirkliche Muslim war. Alle anderen waren keine Muslims, die machten nämlich Krieg. Jesus machte Frieden. Jesus hat keinen Menschen umgebracht. Jesus ist, wenn man es ganz konsequent nimmt, der einzige Muslim. Es gibt außerdem keinen. Wir machen alle Streit, wir machen alle Ärger. Wir haben zwar niemanden getötet, aber nach der Bergpredigt haben wir gehasst. Und dann sind wir doch Mörder im Herzen, außer Jesus. Er hat seine Feinde geliebt. Deshalb steht dieses Wort einsam als Spitze im Koran, dass der Friede Gottes auf Jesus liegt von Anfang bis Ende. Für mich ist das ein Zeichen, dass Jesus der Friedefürst ist, auch für den Moslem, selbst wenn er es nicht in dieser Konsequenz und Tiefe bekennt. Aber ich diskutiere gerne mit Moslems darüber, dass Jesus der Friede eignet auch im Koran. Das konnte Mohammed nicht leugnen. Wenn Jesus am Kreuz gebeten hat, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, dann war er der Mann des Friedens, der sein eigenes Gebot erfüllte, liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen. Er hat noch mehr als gesegnet, er hat ihnen die Sünden vergeben, er bat um Vergebung der Sünden für sie, für seine Feinde. Er ist wirklich der Mann des Friedens, der Friedensstifter, von dem es heißt, selig sind die Friedensstifter, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Deshalb sollten wir den Moslems deutlich machen, dass hier eine einsame Spitze da liegt, auch im Koran, dass hier der Mann des Friedens vor ihnen steht. Allerdings nicht im evangelischen Sinne, wo es heißt, Friede sei mit euch, sondern hier heißt es, Friede ist auf ihm. Ich wollte einmal das ganz kurz sagen. Wir können als Christen die Formulierung Salam alaikum nicht ohne weiteres verwenden, denn das steht im Gegensatz zu dem Friedensgruß Christi nach Ostern. Er sagte Assalamu lakum, der Friede ist für euch. Wenn der Friede auf euch liegt, heißt er, ob ihr wollt oder nicht, der Friede wird auf euch gestülpt. Es ist der islamische Friede, der auch Unterwerfung bedeutet. Der Friede, Islam, Salam, wird auf den Menschen gelegt. Er ist also ein Friede unter dem Gesetz, während der Friede Christi die Verantwortung des Menschen herausfordert. Er wird angeboten und du musst ihn annehmen und kannst ihn ablehnen. Insofern bringt Christus einen anderen Frieden, als der Islam ihn kennt. Und aus dem Grunde benutze ich die Formulierung Assalamu alaikum nie, weil es den islamischen Frieden bedeutet und nicht den Frieden Christi. Er wird dem Menschen übergestülpt, ob er will oder nicht. Wenn er will, ist gut. Wenn er nicht will, ist auch gut. Während bei uns die Friedensannahme, den Glaubensschritt und die Übergabe und die Verbindung mit Christus bedeutet und die Verantwortlichkeit des Menschen aktiviert wird. Es ist ein ganz entscheidender Unterschied zwischen dem Assalamu alaikum und dem Assalamu alaikum, sprich zwischen dem Friede sei mit dir oder Friede sei auf dir. Das auf dir ist wie ein Hut, das über einen gestülpt wird, und dann ist man unter der Käseglocke des islamischen Gesetzes. Vielleicht hat Mohammed etwas gehört von dem Gesang der Engel auf Bethlehems Fluren. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden in den Menschen des göttlichen Wohlgefallens. Denn hier sagt er, der Friede ist auf mir am Tage meiner Geburt. Oder genau an dem Tag, an dem ich geboren wurde. Das bedeutet, gerade in Surat Maryam, eine ganz besondere Aussage. Es geht ja um das Kind, das geboren wurde ohne Vater, um das uneheliche Kind, um die Mutter, die gesteinigt werden müsste. Und insofern hat er sie damit gerechtfertigt. Es geht bei dieser Aussage zuerst um eine Rechtfertigung der Maria. Mohammed war zutiefst beeindruckt von dem Wunder, das Allah an Maria getan hat, dass in ihr ein Kind geboren, gezeugt wurde, ohne Zutun eines Mannes. Deshalb hat er gesagt, nicht der Zorn Gottes lag auf ihm am Tage seiner Geburt, sondern der Friede Allahs lag auf ihm. Diese Geburt geschah also in Übereinstimmung mit Allah, mit dem Willen Allahs, als ein Zeichen Allahs, als ein Wunder Allahs, als etwas, was die Aufmerksamkeit der ganzen Welt auf sich ziehen sollte. Denn Jesus und seine Mutter waren ein Zeichen für die Menschen im Koran. So deutlich muss das gesagt werden. Alle sollten das studieren, was hier geschehen ist, denn der Friede Allahs lag auf mir am Tage, da ich geboren wurde. Und so ist diese Stelle das Tor zur Christologie, die Ouvertüre, der Auftakt, mit dem ein Muslim begreifen sollte, hier kommt einer, der den Frieden Gottes mit sich bringt, der in sich den Frieden Gottes trägt, von Geburt an. Und ich könnte mir vorstellen, dass Mohammed beeindruckt war von diesem Wort, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden, in den Menschen des göttlichen Wohlgefallens, im Zusammenhang mit der Geburt Jesu. Ich habe schon ein paar Mal gemerkt, wenn man mit Muslims über die Weihnachtsgeschichte redet, ist es gar nicht so sehr die Weihnachtsgeschichte, die hängen bleibt, sondern dieser Lobpreis der Engel. Das klingt in einem Muslim als Anbetung Allahs, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden, Salam, Islam, in den Menschen des göttlichen Wohlgefallens. Das hat eingehakt bei Mohammed, und das ist das Echo, was sie hier im Koran haben, auf diesen Lobpreis der Engel von Bethlehem. Der Friede liegt auf mir oder lag auf mir am Tage meiner Geburt. Dann geht es weiter, und am Tag, wenn ich sterben werde. Das heißt zunächst einmal, dass das die einzige Stelle ist, wo steht, dass Jesus sterben wird. Nicht nur einschlafen steht hier, sondern sterben. Das bedeutet, das Herz steht still und das Blut zersetzt sich und der Verstand ist aus und der Körper zerfällt. Also richtiger Tod. Das ist jetzt nicht nur ein transformiert werden in einen anderen Zustand und ist auch kein Scheintod, sondern hier steht im Koran vom richtigen Tod Christi. Das hat Mohammed also eine Zeit lang akzeptiert und bezeugt und hat es in der Selbstvorstellung Jesu dargestellt. Und dieses Wort ist das große Ärgernis im Islam. Da steht's. Deshalb hat die islamische Theologie es umgeformt. und hat gesagt, ja, ihr versteht das nicht, ihr Christen. Christus wird sterben, denn er hat das ihnen nicht im Perfekt gesagt. Er hat ja nicht gesagt, Friede lag auf mir am Tage, an dem ich gestorben war, sondern an dem ich sterben werde. Er wird sterben, aber nicht damals auf Golgatha. Da wurde er in den Himmel entrückt und dann wird er wiederkommen und wird alle Schweine schlachten und den Antichristen umbringen und heiraten und Kinder haben und den Islam reformieren und dann wird er sterben. Denn das Wort deutet auf die Zukunft hin, nicht auf die Vergangenheit. So wird das Wort umgedeutet, dass Jesus sterben würde, er muss sterben nach seiner Wiederkunft. Und erst dann kommt Allah zum Gericht und wird ihn auferwecken, auf Throne setzen, Mohammed und ihn. Und beide werden die Menschheit richten, Christus, Mohammed die Moslems, wenn sie keine guten Moslems waren, und Christus die Juden und Christen, wenn sie den Islam nicht angenommen haben, und wird sie alle in die innerste Hölle befördern, wo sie geröstet werden und immer wieder eine neue Haut bekommen, wenn die alte aufgeplatzt ist. Diese Auslegung der Moslems ist aber unfair und ist nicht sachlich. Denn diese Auslegung würde im koranischen Text eine Zusatzformulierung brauchen und würde heißen, وَيَوْمَ سَوْفَ أَمُوت, wenn ich in der fernen Zukunft sterben werde. Hier steht aber nicht, in der fernen Zukunft werde ich sterben, sondern in der nahen Zukunft. Insofern bedeutet der ursprüngliche Text, den Mohammed meint, den jetzt in Kürze zu kommenden Tod, als dass Jesus geboren wurde und dann sterben würde und dann auferweckt wurde. Der Text im Arabischen ist klar und wahrscheinlich war auch bei Mohammed klar, ist aber von der islamischen Theologie und Auslegung und Logik der Theologen umgeformt worden. Insofern, wenn Sie das Wort sagen, kann es sein, dass ein Muslim sagt, ja, er wird sterben, aber eben erst nach seiner Wiederkunft. Das dürfte nicht der ursprüngliche Sinn dieser Aussage Mohammeds gewesen sein. Was mich nun beeindruckt an dieser Formulierung ist, es heißt nicht nur, ich bin geboren worden und ich werde sterben, sondern der Friede liegt auf mir am Tag, wenn ich sterben werde. So eine eigenartige Formulierung. Hier wird der Friede Gottes mit dem Sterben Jesu in Verbindung gebracht. Das bedeutet, Christus starb nicht für seine eigenen Sünden, sondern blieb bis zum Tod im Frieden mit Gott. Eine ganz tiefe Aussage, die vielleicht der Moslem so gar nicht denken kann, aber er steckt mit drin. Mindestens hat Mohammed es so übernommen. Christus ist also nicht gestorben wegen seinen eigenen Sünden, denn er war ja im Frieden mit Gott und er hatte keine Sünde getan. Er starb im Frieden mit Gott im vollen Sinne des Wortes, ohne dass ihn einer versöhnte oder Sühne für ihn darbrachte. Das gibt ihnen die Möglichkeit, einem Muslim zu sagen, ja, warum ist er dann überhaupt gestorben, wenn er nicht sterben musste, wenn er keine Sünde getan hatte. Und hier kann man hereinbringen, als Hilfe zur Auslegung, wenn einer guten Willens ist, er starb für unsere Sünden. Er starb nicht für seine Sünden, denn er starb im Frieden mit Gott. Das kann man nicht jedem Muslim sagen, aber wenn einer einmal der Sache nahe gekommen ist, kann der koranische Text ihm nahe bringen, Jesus starb im Frieden und für den Frieden und als Friedefürst und Mann voller Friedens mit Gott. Der starb also nicht im Zorn Gottes oder im Gericht Gottes, nach dem koranischen Text, sondern für die anderen. Das zeigt auch, aber gleichzeitig, wie unverständlich einem Moslem das Wort Jesu ist, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dieses Skandalon, dieses Ärgernis, dass der Mann des Friedens, der Sündlose, in der Verlassenheit Gottes sterben muss, ist für einen Moslem absolut undenkbar. Wir werden noch in anderer Beziehung darauf zurückkommen, die Idee der Stellvertretung Christi und dass er an unserer Stelle im Gericht starb, ist vom Koran her und Islam her nicht denkbar, steckt aber in Wirklichkeit hier im Verborgenen mit drin. Und dann geht es weiter, wo es heißt, und der Friede liegt auf mir am Tage, an dem ich wieder lebendig gesandt werde. Ja, das heißt, dass er vorher nicht lebendig war und jetzt wird er wieder lebendig gesandt. Das bedeutet Auferstehung. Das ist die einzige Stelle, wo von der Auferstehung Jesu andeutungsweise die Rede ist. Ich werde wieder lebendig gesandt, nachdem ich gestorben war. Vorher stand ja richtig gestorben und dann lebendig wieder gesandt. Also auferweckt, aus dem Grab herausgesandt. Und zwar lebendig. Und das im Frieden. Wohlgemerkt, nicht zum Gericht wird Christus auferweckt, dass er gerichtet wird, denn er ist sinnlos, sondern er wird lebendig gemacht und ist dabei in vollem Frieden mit Gott. Deshalb sagen die Moslems, wenn sie Jesus sagen, Assalamu alayhi, sie sagen nicht wie bei Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, Gott möge über ihn beten und ihm Frieden geben, weil er noch keinen Frieden hat, sondern sie bestätigen jedes Mal, wenn sie das Wort Isa sagen, dass der Friede Gottes bereits auf ihm liegt. Nicht, dass er ihn erst bekommen sollte. Welche Aussage im Verhältnis zu Mohammed? Wenn Sie mal einen Moslem haben, mit dem Sie das diskutieren können, der so weit denken will oder kann, machen Sie ihm das klar. Der eine hat es, der andere hat es nicht. Der eine, für den einen müssen Millionen, eine Milliarde Moslems beten, dass er es bekommt. Und der andere gibt's, weil er die Fülle hat. Er ist also auferweckt worden im Frieden und lebendig gesandt worden in voller Harmonie mit Gott. Sie brauchen wohl die Auslegung nicht, aber ich bringe sie in Erinnerung. Sie wissen das selber, dass die Auferstehung Christi ja eigentlich der einzige Beweis für seine Heiligkeit ist. Hätte Jesus eine Sünde getan, gedacht oder gesprochen, hätte der Tod an ihm Macht gefunden. Nun aber ist er auferstanden von den Toten. Der Tod hat keine Macht an ihm gefunden. Deshalb war er ohne Sünde. Diese Formulierung, dass an seiner Auferstehung der Friede Gottes hängt, hilft Ihnen, dem Moslem, zu sagen, dass die Auferstehung Christi das einzige Zeichen ist, das der Menschheit gegeben wurde, nämlich, dass der Heilige Gottes heilig geblieben war, selbst als er die Sünde der Menschheit auf sich nahm und sozusagen das Meer der Liebe Gottes den Schmutz der Welt verschluckte und nicht schmutzig wurde, sondern heilig blieb. Er ist im Frieden auferstanden als der Sündlose, der alle Sünde weggetragen hatte. Ich sage einem Moslem manchmal, ich weiß ja nicht, was du denkst, aber dieser Vers im Koran, lerne ihn auswendig und wenn du ihn auswendig kennst, dann glaub doch daran. Das glaube ich auch. Assalamu alayhi yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayyan. Das ist unser Glaubensbekenntnis. Geboren, gestorben und begraben, auferstanden von den Toten. Deshalb diesen Satz müssen Sie auswendig lernen. Ich spreche ihn Ihnen nochmal vor, das ist arabischer Unterricht. Das heißt, Assalamu alayya, bitte. Assalamu alayya, yawma wulidtu, wa yawma amutu, wa yawma ub'athu hayyan, wa yawma ub'athu hayyan. Wer das will, ich gebe Unterricht eine halbe Stunde lang, bis Sie das innehaben. Sie müssen einem Muslim vorstottern, damit er es Ihnen genau sagt. Ihr müsst sagen, ich kann das nicht aussprechen, sprich du das doch aus. Sie müssen ihn dazu bringen, dass er das sagt und müssen den Nagel in die Wand reinklopfen. Einmal, zweimal, dreimal. Und dann können Sie da allerhand dran aufhängen. Wir kommen zu Sure 3, Vers 56. Wir haben das bereits besprochen, aber wollen es wiederholen. Während dieser Text in Sure 19, Vers 34 aus den Reden Jesu im Koran stammte, also Worte Jesu im Koran, kommen wir jetzt zu den Worten Allahs im Koran aus Sure 3, Vers 56 oder 55 in den verschiedenen Koranen verschieden. Dort heißt es, oder wir nehmen den Vers davor dazu, dann ist es komplett. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَلَا خَيْرَ الْمَاكَرِينَ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَفِيُّكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَشَاعِلُ الَّذِينَ اتْبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ. Das heißt, und sie waren listig, und Allah war listig, und Allah ist der listigste von allen. Da, das ist nämlich wichtig, nur wegen dem Wörtlein da sagte Allah, im Zusammenhang mit der List, man kann das gar nicht voneinander trennen, das ist eigentlich eine vom anderen absolut abhängig und zusammengebunden. Als er sich als der listigste erwiesen hatte, da sagte Allah, O Isa, wahrlich, ich werde dich jetzt einschlafen und sterben lassen. Das Wort für einschlafen und sterben ist das gleiche. Und dich zu mir emporheben und dich reinigen von denen, die ungläubig waren. Das heißt, du bist nicht schuldig an ihrem Unglauben und was sie dir alles angehängt haben. Aber werde in die Herzen derer, die dir nach... Nein, Entschuldigung. Aber werde diejenigen, die dir nachfolgen, höher heben als diejenigen, die ungläubig sind, bis zum Tage der Auferstehung. Dann werdet ihr alle zu mir zurückkehren. Das ist nun der zweite große Satz Mohammeds über den Tod und die Himmelfahrt Christi. Hier hat er nicht mehr vom Tode Jesu geredet, sondern nur noch vom Einschlafen. Das Wort vom Tod Jesu war ihm bereits suspekt geworden und ein Gräuel, und er hat gemerkt, er hat schon zu viel geredet. Er hat also einen Kompromiss benutzt, um den Bischof von Najran und seine Theologen zu befriedigen, indem er vom Tod Jesu redete, aber den Tod Jesu nicht bekannte. Er hat ihn einschlafen lassen. So waren die Moslems zufrieden und so waren die Christen zufrieden. Er hat also so einen schillernden Begriff benutzt, der zwar den Tod nicht verleugnet, aber ihn so etwas freundlicher darstellte, dass man auch nur von einem Scheintod, von einem Einschlafen reden könnte, wenn man das unbedingt wollte. Der Zusammenhang aber ist die Formulierung, und sie waren listig, die Juden. Sie wollten Jesus hereinlegen und töten. Aber Allah war auch listig und Allah ist der listigste von allen, indem er Jesus vom Tode errettete. Indem er Jesus vom Tode am Kreuz errettete. Die Generalslist Allah zeigt sich darin, dass er das Kreuz zunichte machte. Und hier zeigt sich etwas vom Herzen Allahs und vom Herzen Mohammeds und vom Herzen des Korans. Er kann alles ertragen und alles diskutieren und alle Kompromisse machen, aber nicht das Kreuz akzeptieren. Er lässt sogar die Maske fallen und zeigen, wer Allah ist, der listigste von allen, wie die Schlange im Garten, um bloß das Kreuz zu eliminieren. Von daher zeigt diese Stelle den Geist des Islams in seiner ganzen antichristlichen Brutalität und Härte, wie Luther sagte, der übrigens Satan erkannt hat, groß Macht und viel List sein grausam Rüstung ist. Je länger ich mit dem Islam umzugehen habe, desto mehr komme ich Luther näher, ohne mich als Lutheraner bisher gesehen zu haben, weil Luther in der existenziellen Begegnung mit Gott und Satan die Realitäten erkannte und eine klare Unterscheidung der Geister hatte. Das Wort List ist tatsächlich eine Grundeigenschaft Satans. Und deshalb, wenn sie hier Allah angehängt wird, wird damit Allah determiniert aus sich selbst heraus. Und da das noch in zusammengebracht wird mit der Leugnung der Kreuzigung Christi, ist das für jeden, der seelsorgerlich denken kann, eigentlich schlagartig klar, um wen und um was es hier geht. Im Koran aber heißt es nun, da sagte Allah, O Isa, wahrlich, ich werde dich jetzt einschlafen lassen. Ich war in Bombay einmal und kam gerade vom Flugzeug an und wurde in eine Religionsdiskussion in CVM hineingeholt. Ich wusste nicht, wie mir geschah, und es ging um allerhand, um den Geist und um die Seele. Und das war ein sophistischer Club, aber ich hatte nicht gemerkt, dass da verschiedene Gruppen von Moslems waren. Ich hatte nun wirklich keine Ahnung, wer da waren, Hindus und Buddhisten und alles mögliche, und ich sollte als Vertreter der Christenheit mitdiskutieren. Und ich sagte dann gewandt zu den Moslems, wir wollen doch der Sache näher treten und euch nicht verletzen. Wir wissen, dass ihr nicht anerkennen könnt, dass Jesus wirklich gestorben ist. Worauf der Muslim sagte, nein, das ist ganz anders. Jesus ist eines natürlichen Todes gestorben. Moment mal, sagte ich, bist du Muslim? Natürlich bin ich Muslim. Jetzt war das ein Führer von den Ahmadiyya-Bewegung, die sagen, Jesus ist eines natürlichen Todes, aber nicht am Kreuz gestorben. So weit kann der Islam gehen. Er ist tatsächlich eines natürlichen Todes gestorben und ist dann auferweckt worden und ging hinauf nach Kaschmir, wo er dann endgültig gestorben ist. Auf alle Fälle, plötzlich war in der Diskussion ein Gegensatz zwischen den Sunniten, die sagten, er ist nicht gestorben, und dem Ahmadi, der sagte, er ist gestorben, ich brauchte überhaupt nichts mehr sagen. Die haben alles so durchdiskutiert, dass ich sagte, seht ihr, wenn ihr nicht einig seid, dann ist das ganz einfach. Was nun ein Drittel der Menschheit glaubt und sagt, dass Christus tatsächlich am Kreuz gestorben ist, dieses Drittel der Menschheit wird ja nicht ganz blöd und dumm sein und bloß einem Phantom nachjagen, die werden doch wahrscheinlich Grund haben, das zu glauben. Wir brauchen das nicht weiter diskutieren, da ihr euch nicht einig seid, bezeugen wir einfach, was wir haben. Auf alle Fälle sind die Moslems sich selber über diese Formulierungen nicht einig, denn sie sind so schillernd, dass man alles hineinlesen kann, was man will. Auf alle Fälle hat Mohammed versucht, die Christen einzuwickeln mit dem Wort, um zufrieden zu stellen, damit sie ihm zustimmten und den Islam annehmen sollten. So weit war er bereit, einen Kompromiss zu machen. Wahrlich, ich werde dich einschlafen, sterben lassen und dann zu mir emporheben. Hier steht dieses gewaltige Wort, dass Jesus bei Gott ist. Nicht in den Himmel emporheben, nicht ins Paradies emporheben. Im Paradies ist ja Allah nicht gegenwärtig, sondern Allah wird ihn zu sich persönlich emporheben, dass man beinahe sagen könnte, zur Rechten Gottes sitzen. Das steht natürlich nicht da, so weit kann Mohammed nicht gehen, aber er hat also zweimal im Koran, auch in Sure 5, diese Stelle ganz deutlich betont, dass Allah zweimal im Koran sagt, einschlafen lassen und zu mir persönlich emporheben. Wenn ein Muslim das begreift, dass Jesus bei Gott ist und Mohammed im Barsach im Zwischenzustand, dann ist das wie ein Blitz, der hineinführt in die Finsternis. Er muss sich darüber bloß im Klaren sein, wie ich Ihnen schon einmal sagte, dass ich ausgerechnet am Himmelfahrtstag zu einem Muslimbruder in Shatila in dem Camp in Beirut geführt wurde, und ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Ich sagte zu ihm dann, wir haben doch heute ein gemeinsames Fest, worauf er zum Vollbart sagte, wir haben kein gemeinsames Fest. Ich sagte, aber im Koran steht, dass Christus aufgefahren ist in den Himmel und wir feiern heute die Himmelfahrt Christi. Steht nicht im Koran, dass er aufgefahren ist in den Himmel. Weil ich sagte, ja bitte, mach doch mal auf, Sure 3, 56. Und da steht's doch, du kannst besser Arabisch wie ich. Der schlug auf und las und sprach kein Wort mehr. Und er las es nochmal, er hat den Koran auswendig gekonnt, aber nie gedacht. Und er wurde fahl, denn er konnte denken, dass er ein Führer der Muslimbrüder. Und ihm wurde klar, Jesus lebt, Mohammed ist tot. Das heißt, Jesus, der bringt die Religion der Lebendigen und Mohammed bringt die Religion des Todes. Mir ist das nie so deutlich geworden wie im ersten Jahr meiner Begegnung mit Muslims, in der Begegnung mit diesem Muslimbruder, dass wenn sie ehrlich sind, alles klar wird, ohne dass man redet. Wenn sie bloß den Koran lesen, und ich kenne immer mehr Muslims, die jetzt beim Lesen des Korans denken, und der Koran reißt sie raus aus ihrem Trott im Islam und macht sie sehr unruhig und fragend. Sie werden dadurch nicht wiedergeboren, sie werden dadurch nicht gläubig, aber sie begreifen, Jesus ist was ganz anderes wie Mohammed. Mohammed ist tot, Jesus lebt. Und dann muss der Punkt kommen, wo wir sie abholen vom Koran und in die Fülle des Evangeliums behutsam, Schritt für Schritt, auch mit Widerstand hineinführen. Auf alle Fälle steht dann hier noch die andere Stelle, die wir gestern schon besprochen haben, dass Allah diejenigen, die Jesus nachfolgen, höher stellt als die ungläubigen Gottlosen in der Welt. Mohammed hat eine klare Unterscheidung gemacht zwischen Jünger Jesu und zwischen Nachfolger Jesu, zwischen Jüngern, die Muslims sind, und zwischen Jüngern, die Kämpfer sind. Er hat etwa 8 verschiedene Formulierungen für die Nachfolger Jesu: Nasara und Ansar und Hawari und Muslim und Mu'min und der nachfolgt. Mir ist das deutlich geworden, dass die hohen Attribute für die Christen nur für die Nachfolger gegeben werden. Mohammed hat also eine scharfe Unterscheidungsgabe gehabt. Er hat gesehen, nicht alle Christen sind Christen. Einige sind begeistert, einige wollen lernen, einige sind Hingegebene, einige sind Gläubige, einige sind bloß Christen, aber einige folgen Jesus nach. Er hat diese Worte mit Bedacht gewählt. Und diejenigen, die ihm nachfolgen, wird Allah höher stellen, eine neue Rasse, eine neue Art von Menschheit schaffen, als diejenigen, die ungläubig sind. Das sieht der Muslim. Und das hängt damit zusammen, dass Jesus aufgefahren ist in den Himmel. Weil er bei Gott ist, geschieht etwas, handelt Gott. Hier wird etwas deutlich von dem hohen priesterlichen Amt Christi, der nicht nur für uns gestorben ist, sondern jetzt den Segen des Opfers auf uns legt. Nicht das Opfer wird geschlachtet, und dann das Blut dargebracht im Allerheiligsten, dann geht der Priester raus und legt den Segen auf das Volk. Und so ist Jesus gestorben und ist aufgefahren in den Himmel zum Vater und hat das Opfer dargebracht. Dann wurde es rechtskräftig und dann hat er den Heiligen Geist auf seine Nachfolger gelegt. Das ist der Segen. Das hat Mohammed gesehen. Er hat gesagt, weil Jesus in den Himmel aufgefahren ist, bei Gott sitzt, deshalb sind die Nachfolger Christi zu einer höheren Stufe von Menschen von Gott gemacht worden. Sie sind es nicht in sich selber. Eigenartige Formulierungen im Koran. Der Mohammed hat Dinge gesehen, die hat er nicht begriffen, aber hat sie bezeugt, wie ein Journalist, der oft nicht weiß, warum das geschieht, aber wie es und dass es geschieht, das beschreibt er genau. So ist hier eine überaus genaue Bezeugung der Gemeinde Christi gegeben worden. Mohammed hat die gesehen, aber nicht verstanden. In Sure 5, Vers 118, haben sie ein Echo für diese Aussage. Es ist eigentlich eine Bestätigung, wo es heißt, ma qultu lahum illa ma amartani bihi, inna abdullah rabbi wa rabbakum wa kuntu alayhim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kuntu anta raqib alayhim. Das heißt, Solange ich lebte, war ich der Zeuge für sie. Aber als du mich sterben, nein, aber, Entschuldigung, ich habe es als falsch gelesen. Ich war für sie der Zeuge, der Augenzeuge, solange du zwischen ihnen warst. Aber als ich dich sterben ließ, wurdest du der Zeuge über sie. Hier steht also auch das eigenartige Wort, dass Gott Jesus einschlafen ließ und dann das Wächteramt übernahm über die Juden, die nicht glauben wollten. Es geht bei dieser Stelle, die eigentlich nur ganz kurz angeführt ist, um das Echo aus der Stelle von Sure 3, 56, die dort ausführlicher dargestellt wird. Wir kommen jetzt zu der vierten Stelle, die eine Steigerungsform in der Ablehnung der Kreuzigung Christi bedeutet. Sure 4, 157. Oder 156 bei manchen Stellen. Bei manchen ist es sogar 158. Der Text heißt, das ist die einzige Stelle, die die Kreuzigung Christi wörtlich leugnet. وَقَوْلَهُمْ إِنَّ قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِهَ لَهُمْ إِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. Das heißt, und sie sagen, die Juden, wir haben den Christus, den Isa, den Sohn der Maria, den Apostel Gottes getötet. Sie haben ihn nicht getötet, sie haben ihn nicht gekreuzigt, sondern er ist ihnen nur so erschienen. Sie sind uneinig über ihn und der Zweifel hat sie eingewickelt. Sie folgen nur einem Meinen nach und sind sich nicht gewiss über das, was sie sagen. Er ist nicht gewiss getötet worden, sondern Allah hat ihn zu sich emporgehoben. Hier finden Sie als erstes eine Eigenart im Koran, dass Allah etwas sagt und später etwas anderes sagt, und damit die erste Aussage auslöscht und zum Schluss etwas völlig anderes sagt und damit auch die zweite Aussage auslöscht. Das heißt man, es gibt im Koran Texte, die abrogiert werden, die ausgelöscht werden, die aufgehoben werden. Man spricht von etwa 250 Versen im Koran, die nicht mehr gültig sind, sondern durch bessere Texte ersetzt worden sind. Die Moslems streiten darüber, welche Texte gültig und welche Texte aufgehoben sind. Und insofern weiß kein Moslem genau, ob das, was er liest, noch gültig ist oder nicht gültig ist. Und es ist wirklich ein Gelehrtengezänk, welche Texte aufgehoben sind. Bei einigen ist es offensichtlich, bei anderen ist es diskutiert und bei anderen ist es vermutet. Hier haben Sie nun drei Texte gehört. Die ersten beiden gelten als aufgehoben oder werden umgedreht. Der erste Vers, dass Jesus gestorben sei, normal und dann auferweckt worden sei, gilt als aufgehoben oder wird vom zweiten Vers erklärt. Und der zweite Vers wird aufgehoben oder erklärt durch den dritten Vers, dass er nicht getötet und nicht von den Juden gekreuzigt worden sei. So ist es also eine Steigerung bei Mohammed in der Ablehnung des Todes Jesu Christi, bis zur klaren, präzisen Aussage, er ist nicht getötet oder sie haben ihn nicht getötet und sie haben ihn nicht gekreuzigt. Wohlgemerkt, Mohammed leugnet nicht die Bedeutung des Kreuzes Christi. Er leugnet nicht die Versöhnung, die Vergebung, nicht die Folgen der Kreuzigung, die Wiedergeburt, die Geistausgießung. Er leugnet die geschichtliche Tatsache der Kreuzigung. Er hat die Wurzel des gesamten zweiten und dritten Glaubensartikels damit ausgerissen. Er will das Kreuz aus der Erdkugel herausreißen, sodass es kein Kreuz mehr gab. Okay, eingeschlafen, ja, Himmelfahrt, ja, aber kein Kreuz. An dem Punkt hat sich der Koran und der Islam und Mohammed selbst entlarvt. Nun, wir wollen es im Zusammenhang nehmen und etwas deutlicher darstellen. Es gibt viele Auslegungen dazu. Zunächst heißt es, dass die Juden viele Propheten ungerecht getötet haben, Vers 156, und sagten, unsere Herzen sind mit einer harten Decke umwickelt. Mohammed sagte, nein, nein, die haben sich nicht selber eingewickelt mit der Decke, sondern Allah hat sie verstockt wegen ihrem Unglauben, so dass sie nichts mehr glauben, außer ein klein wenig. Aber, und hier kommt nun der Punkt, wo Mohammed aufbegehrte, im Blick auf ihren Unglauben und was sie gegen Maria an unglaublicher Schande ausgesprochen haben, da gibt es nur noch das eine, dass man das radikal ablegt. Sie sagen, wir haben den Christus, den Isa, den Sohn der Maria, den Gesandten Allahs getötet. Nein, sie haben ihn nicht getötet, sie haben ihn nicht gekreuzigt und so weiter. Es ist zunächst also eine Verteidigung Marias und eine Verteidigung Christi. Er wollte sie gegen die Juden verteidigen, die sagten, wir haben ihn getötet. Er ist nicht der Messias. Er ist nicht der Gesandte Gottes. Er sagt ja, die Juden haben ein Herz, das verhärtet ist. Sie sagen, wir selber haben uns vorsichtigerweise abgesondert. Nein, sagt er, Allah hat sie verhärtet. Und das wegen ihrem Unglauben. Sie können nicht glauben, außer nur noch ein klein bisschen. Aber im Blick auf Maria und Jesus lässt er nichts auf sie kommen und lehnt die Worte der Juden radikal ab und sagt, im Gegensatz zu dem Juden, dass der Isa, der Sohn der Maria, der Messias ist und dass er der Gesandte Allahs ist. Er stellt sich im Gegensatz zu den Juden mit dieser Aussage. Er greift die Juden frontal an und sagt, nein, der ist der Messias, aber nicht der Sohn Gottes. Er ist der Gesandte Gottes, aber nicht der Gekreuzigte. Er stand also zwischendrin und hat den Christen Recht gegeben, 80%, und hat die Juden verteidigt und hat ihnen Unrecht gegeben und hat glattweg abgestritten, was sie sagten. Denn die sagten, wir haben ihn, den Sohn der Maria, gekreuzigt, mit anderen Worten. Es mag sein, dass die Leute von Mekka, die Kaufleute von Mekka, unsicher waren über Mohammed und zu den Juden in Medina gingen und sie fragten, was sollen wir denn mit dem tun, der da bei uns als Prophet rumkrakeelt und uns das ganze Geschäft verdirbt. Gebt uns doch einen Rat. Und die sagten, ganz einfach, legt ihn um, so wie wir den Christus, den Sohn der Sohn der Maria, der sagte, er sei der Christus, getötet, gekreuzigt haben. Fertig war's und damit hatten wir Ruhe. Dann gingen die Kaufleute zurück zu Mohammed und sagten zu ihm, Mohammed, pass auf, wenn du jetzt nicht aufhörst, werden wir handeln, so wie die Juden gehandelt haben. Die haben Christus getötet, die haben Christus gekreuzigt. Wenn du nicht aufhörst, werden wir auch dich töten. Dann kam der innere Kampf von Mohammed, dass er sagte,
Jesus war treu, ein treuer Diener Gottes. Und Allah ist treu. Wie soll der treue Allah seinen treuen Diener fallen lassen? Wenn der den fallen gelassen hätte, könnte er ja mich fallen lassen. Das kann gar nicht sein, dass Jesus getötet worden ist. Denn sonst könnte es sein, dass ich gekreuzigt oder getötet würde. Um seiner Selbstsicherheit willen hat er sich durchgekämpft in einem falschen islamischen Glauben und sagte, nein, sie haben ihn nicht getötet, sie haben ihn nicht gekreuzigt. Sondern Allah war treu und hat ihn beschützt. Im Gegensatz zu dem, was die Juden sagten. Das war undenkbar für Mohammed, dass der treue Gott den treuen Christus töten könnte mit einer solch standvollen Weise des Kreuzes. Deshalb hat Mohammed gesagt, er hat ihn nur einschlafen lassen, ohne Schmerzen. Einfach ein sanftes Einschlafen im Frieden und ihn zu sich emporgehoben. Das hätte Mohammed für sich selber auch gewünscht oder gedacht. Als treuer Zeuge zum Schluss nicht gekreuzigt werden, fürchterlich, undenkbar, sondern einschlafen lassen im Schutz und in der Hut und im Frieden Gottes. So war Jesus für ihn in seiner Illusion ein Vorbild, der niemals unter dem fürchterlichen Kreuzestod hat sterben können, sondern der eben, wie gesagt, eingeschlafen, eingeschläfert wurde, der im Frieden gestorben ist. Das Kreuz Christi passt in keiner Weise in die Philosophie und Theologie Mohammeds hinein, weder psychologisch noch theologisch. Allah braucht kein Lamm Gottes, um die Sünden zu vergeben. Allah vergibt, wem er will und wann er will und wie er will und wo er will. Würde Allah, islamisch gesehen, ein Lamm Gottes brauchen, wäre er nicht mehr der souveräne Herr. Dann wäre er abhängig von dem Lamm. Deshalb ist kein Platz für das Lamm Gottes im Denken des Islam da. Es würde die Souveränität Allahs einschränken. Der ist der Diktator, der vergibt, wem er will, und der nicht vergibt, wem er nicht will. Der verstockt, welchen er will, und der rettet, welchen er will. Da passt kein Lamm rein. Zweitens gibt es keine Stellvertretung im Islam. Der gesamte Opferbegriff, den wir gehört haben vom Alten Testament, ist im Islam undenkbar, weil die Stellvertretung als Stellvertretung nicht denkbar ist. Keiner kann anstelle des anderen, auch kein Tier, sterben und Sünde tragen. Mohammed hat das radikal ausgelöscht und damit die Voraussetzung zum Verständnis der Stellvertretung Christi ausgelöst. Deshalb sind die Auslegungen der alttestamentlichen Geschichte im Koran bereits eine vorlaufende Verstockung oder Verdrehung, damit das Geheimnis der Stellvertretung Christi nicht zum Durchbruch kommen kann. Nicht nur das Kreuz wird geleugnet, auch die Stellvertretung von der Wurzel her, sodass die gesamte Stellvertretungstheologie aus dem Koran herausgenommen wurde. Jeder stirbt für seine eigene Sünde, jeder muss im Gericht sein eigenes Urteil hören, vage, gut und schlecht, das haben wir ja schon alles gehört. Das bedeutet, dass Mohammed die Kreuzigungstatsache geleugnet hat, stimmt überein mit der Denknotwendigkeit, dass es im Islam keinen Gekreuzigten geben kann, weil Allah keinen braucht, keinen will, sondern vergibt, wie er will und wann er will und wem er will. Aber, und das ist nun das Eigenartige, Bruder Dröger hat schon darüber geredet, dass nun der Irrglaube der Christen aus dem Doketismus, dass er nur so erschienen ist und in Wirklichkeit gar nicht gelitten hat und gar nicht Mensch war im Vollsinne des Wortes, nur als Mensch erschienen ist, das kommt nun auch im Koran zum Ausdruck. Das hängt weitgehend mit dem Wort zusammen, Allah, Gott ist erschienen im Fleisch. Das wird falsch ausgelegt, nicht als Gott ist Fleisch geworden, sondern nur erschienen im Fleisch. Und so haben sie auch hier die Aussage, sie haben ihn nicht getötet, sie haben ihn nicht gekreuzigt, sondern er ist ihnen nur so erschienen. Ja, wie denn? Ja, als Gekreuzigter. Fürchterlich. Der Geist im Islam geht so weit, dass er sagt, er ist nicht gekreuzigt worden, aber er ist als Gekreuzigter erschienen, aber nicht gekreuzigt worden. Wissen Sie, wenn man eine Lüge sagt, braucht man viele Lügen, um die Lüge zuzudecken. Das geht mir immer hier auf. Er hat eine Lüge gesagt und muss jetzt die Lüge verteidigen und deckt sie zu mit dem Kreuz. Er ist nicht gekreuzigt worden, sondern er ist nur so erschienen als Gekreuzigter. Arme muslimische Theologen, die das auslegen müssen, die das rechtfertigen und erklären müssen. Und wenn Sie in den Büchern von Iskander Stied und anderen nachlesen, können Sie die unwahrscheinlichsten Geschichten lesen. Gerade an dem Punkt weiß keiner, was er richtig sagen soll. Sie hören von den Moslems immer wieder folgende Geschichten, die von den Auslegern in diese Stelle hineingelegt werden. Ich gebe Ihnen zwei oder drei. Jesus musste sein Kreuz tragen, nachdem er verurteilt worden war. Aber er war schwach, war ein Schwächling. Er konnte weder Wunder tun, noch nicht mal sein Kreuz tragen, er brach zusammen. Deshalb haben die Römer kurzerhand den Josef von Kyrene genommen, ihm das Kreuz aufgelegt, das war ein junger, starker Mann. Und Jesus ist hintendrein getappt. Und als sie auf Golgatha ankamen, haben die Römer kurzerhand den genommen, der da das Kreuz trug, und haben ihn ans Kreuz genagelt, und Jesus ist weitergegangen. Das ist die eine Auslegung, die man lesen kann. Die andere Auslegung heißt, nein, Allah ist gerecht. Er hat das Bild Jesu auf Judas, den Verräter, gelegt, und das Bild Judas auf das Gesicht Jesu gelegt, so dass die Römer Judas anstelle von Jesus kreuzigten. Insofern sagen viele Türken, Judas ist gekreuzigt worden, aber Jesus ging frei davon. Dann versuchen sie das mal einem klarzumachen, so einen Nonsens aus dem Kopf rauszubringen. Und das dritte ist, wo mir schon begegnet ist, das ist Tabari, der da sagt, nein, die Christen sind ja nicht so dumm, dass sie bloß sagen, Jesus sei gekreuzigt worden, er ist nicht gekreuzigt worden, er ist tatsächlich gekreuzigt worden. Aber, sagt er, und dann kam die große Finsternis. Und dann kam das Erdbeben. Und Finsternis bedeutete damals noch und auch jetzt noch in vielen Ländern einen Zorn Gottes und ein Entsetzen. Und dann bebte die Erde. Da rasten sie alle davon mit panischem Schrecken. Und dann hing Jesus allein am Kreuz. Er sagte, was soll ich da allein am Kreuz bleiben? Er stieg herab und ging nach Kaschmir und ist dann dort eines normalen Todes gestorben. Und man kann bis heute sein Grab in Kaschmir besichtigen. Zwei Dinge dazu. Im Islam wird also die letzte Versuchung Jesu verwirklicht, dass er herabstieg vom Kreuz. Nicht der Geist des Islam hat also die Versuchung Jesu gedanklich zu Ende geführt, dass er vom Kreuz herabstieg. Das zeigt die letzte satanische Absicht verwirklicht, das Kreuz zu zerstören, nachdem er bereits gekreuzigt war. Und das Zweite, was ich dazu sagen will, unser Bruder von Kaschmir hat mich mitgenommen zum Grab Jesu Christi in Kaschmir. Und das ist ein Haus und das ist ein Grabmal. Und da ist eine große Tafel vorne dran. Hier ruht im Frieden Allahs Isa, unser Großvater, der ein wirklicher Isa war. Aber eben unser Großvater und niemals der Sohn der Maria war und der gestorben ist und im Frieden liegt. Und wir hoffen, dass alle Besucher des Grabes von Isa einen Obolus einwerfen, damit wir dieses Grabmal erhalten können und so eine Spende erbeten haben. Aber die Ahmadiyyas, die dieses Grabmal betreten, denen wird der Hals durchgeschnitten. Denn der Aisa, der dort gestorben ist, der wirklich Aisa hieß, war ein Sunnit. Und die Sunniten sind voller Zorn über die Ahmadis, die ihren Großvater jetzt in so eine falsche Berühmtheit gebracht haben. Das ist also ein glatter Schwindel. Der Aisa, der dort in Kaschmir begraben wurde, ist eine geschichtliche Persönlichkeit, die etwa vor 50 oder 80 Jahren gestorben ist und die von der Familie in Ehren gehalten wird. Die nehmen nicht in Anspruch, dass das wirklich der Sohn der Maria war. Insofern ist auch diese Legende ein absoluter Nonsens, der von der Familie des Verstorbenen persönlich widerlegt wird. Ich habe es fotografiert, habe aber natürlich meine Bilder noch nicht sortieren können. Die liegen alle noch in den Paketen und warten, bis ich wirklich pensioniert bin. Auf alle Fälle steht hier in dieser Stelle, dass sie ihn nicht gekreuzigt haben, dass er nicht richtig gestorben ist. Es geht zwar dann noch weiter, dass es heißt, Entschuldigung, hier oben, dass es heißt, sie waren aber nicht sicher über das, was sie sagten. Sie stimmten nicht überein und zerfielen untereinander über die Frage der Kreuzigung. Und sie folgten nur einer allgemeinen Meinung. Nun kommt ein Satz, den kann man positiv auslegen, obwohl er negativ steht. Er ist nicht wirklich gekreuzigt worden. Das heißt aber auch, sie haben ihn nicht ganz gewiss gekreuzigt. Es ist nicht ganz gewiss, ob sie ihn gekreuzigt haben. Im Arabischen steht das in einer Form, die eine doppelte Meinung heißt. Es heißt, es ist nicht gewiss, dass sie ihn gekreuzigt haben und er ist nicht in Wirklichkeit gekreuzigt worden. So kann man einem sagen, ja, vielleicht ist es nicht gewiss, ob er gekreuzigt, dass er nicht, ist es nicht gewiss, dass er nicht gekreuzigt worden ist, so dass man die Leute hier selber in Zweifel bringen kann. Aber es kommt nicht viel dabei heraus, weil der Satz vorher deutlich spricht. Außerdem heißt es dann hier noch, vielmehr hat ihn Gott zu sich erhoben. Das ist die zweite Stelle, die Himmelfahrt Christi im Koran bezeugt. Ich möchte Ihnen jetzt aber einige Hilfen geben, wie Sie diese antichristliche Stelle von der Leugnung Christi überwinden können. Es gibt 4 oder 5 Möglichkeiten dazu. Die erste Möglichkeit ist die, dass man außerchristliche Geschichtsbeweise heranzieht, wo von der Kreuzigung Jesu die Rede ist. Es gibt drei Stellen. Das eine ist bei Tacitus und das andere bei Josephus und die dritte im Talmud von Belgien. Im Talmud von Belgien haben die Juden geschrieben, dass der Sohn des Josef von den Römern gekreuzigt wurde. Bei allen anderen Talmuden ist dieser Text ausradiert oder gestrichen oder verschwiegen worden, so wie der Hohe Rat es angeordnet hatte. Nur in diesem einen Talmud ist es erhalten geblieben. Auch in Tacitus ist es nicht überaus deutlich und bei Josephus noch wenig, aber es sind immerhin Spuren da, die die Kreuzigung Christi von anerkannten Geschichtsschreibern darstellt. Aber darauf möchte ich mich nicht so sehr verlassen, weil die meisten das ja auch nicht kennen. Vielmehr begegnet uns jetzt immer mehr in Marokko der Gedanke der modernen, liberalen, muslimischen Philosophen, die versuchen, einen Weg für Marokko in die EG zu ebnen. Sie möchten, dass Marokko nicht mehr im theologischen Widerspruch ist zu den Christen und dass das Kreuz Christi kein Hinderungsgrund mehr ist, dass Marokko in die EG eintritt. Was sagen Sie? Mohammed hat recht und die Christen haben recht. Mohammed hat recht, weil die Juden Jesus nicht getötet und nicht gekreuzigt haben. Das ist eine geschichtliche Tatsache. Die Juden hatten damals kein Recht, einen Menschen zu töten. Und hätten sie ihn getötet, hätten sie ihn gesteinigt, wie Philippus. Die Juden kreuzigen keinen, sie steinigen ihn. Folglich hat Mohammed recht, die Juden haben ihn nicht getötet, sie haben ihn nicht gekreuzigt. Wer hat ihn aber gekreuzigt? Das waren die Römer. Die Römer haben Tausende gekreuzigt vor Jerusalem. Und da haben sie eben den Sohn der Maria auch gekreuzigt, wie sie viele gekreuzigt haben. Insofern haben die Christen recht. Er ist gekreuzigt worden, aber nicht von den Juden, sondern von den Römern. Und insofern hat Mohammed recht. Die Juden haben ihn nicht getötet und sie haben ihn nicht gekreuzigt. So haben beide recht. Das ist der Versuch des Synkretismus. Das ist der Versuch der Annäherung der beiden Religionen, dass die unüberbrückbaren Gegensätze in der Logik aufgelöst werden. Ich habe das so noch nicht benutzt, aber ich weiß, einige Evangelisten benutzen das und sagen, dass einem Muslim als erste Stufe, dass sie sagen, das stimmt ja, was Mohammed sagte. Die Juden haben ihn nicht getötet. Sie haben ihn nicht gekreuzigt, sondern die Römer. Ich wollte Ihnen das nur als ein Schema gesagt haben, mit dem manche anfänglich argumentieren. Aber nun gibt es noch einige viel stärkere Hinweise, die ein Schmunzeln bei Moslems und bei Christen hervorrufen. Das war zur Zeit von Jamal Abdel Nasser, der damals lebende Papst, ich weiß nicht mehr genau, welchen Titel er hatte, hatte versucht, die jetzt lebenden Juden gerecht zu sprechen und zu sagen, dass sie nicht am Tode Jesu Christi schuldig sind. Und dann ging Jamal Abdel Nasser hoch und ans Television und ans Radio und sagte, der Papst will die Juden rechtfertigen. Der Papst will die Juden vom Tode Christi rechtfertigen. Das lassen wir nicht zu. Das will er bloß, dass sie Palästina besetzen. Wir sagen ihm, die Juden haben Christus gekreuzigt, die Juden haben Christus getötet. Und keiner von der Al-Azhar-Universität widersprach ihm. Und in der ganzen Welt hat nicht ein islamischer Gelehrter ihm widersprochen. Alle schmunzelten und sagten, tja, um der Verdammung der Israelis willen nehmen wir sogar die Kreuzigung Christi in Kauf. Das heißt, sie wissen alle Bescheid, können es aber nicht zugeben, weil der Koran es sagt. Sie alle wissen, dass er gekreuzigt worden ist, aber sie können es nicht zugeben, weil der Koran es sagt. Eine unwahrscheinliche Tragik ist das. Es gibt einen weiteren geschichtlichen Beweis, nicht nur Jamal Abdel Nasser. Und dieser Beweis ist der Staat Israel, die Juden in Israel. Wenn die Juden eine Möglichkeit hätten, zu beweisen, dass sie nicht schuld wären an der Kreuzigung Christi, sie würden auch einen Strohhalm hervorziehen und ihn zu einer Zeder aufbauen, um sich von der geschichtlichen Belastung und Schuld zu reinigen. Nun gibt es über 100 Bücher in Israel heute, die über Jesus reden. Es gibt eine hebräische Jesus-Literatur. Der große Bruder Jesu wird heimgeholt. Man weiß, dass er natürlich nicht in Bethlehem geboren ist und deshalb nicht der Sohn Davids ist, sondern wahrscheinlich ein bläuäugiger Germane Maria vergewaltigt hat und deshalb Jesus ein Bastard ist. Aber er war der Mann des Friedens und der Mann der Liebe und sein Tod wird bestätigt als Justizirrtum. Wohlgemerkt, er wird bestätigt, aber nicht als Schuld, sondern als ein Justizirrtum. Den damaligen Richtern war ein Kunstgriff, ein Fehlgriff unterlaufen. Sie haben ein Fehlurteil gesprochen. Sie hätten ihn nicht kreuzigen dürfen. Hier ist doch die große Aussage. Wenn der Mörder zugibt, dass er getötet worden ist aus Versehen, dann gibt es keinen größeren Beweis mehr für die tatsächliche Tötung Jesu Christi. Nicht die Christen sagen das, sondern die Juden geben es zu als Justizurteil. Und dann benutze ich auch noch gerne die Aussagen der Apostel in der Apostelgeschichte. Es gibt ja etwa 6 bis 8 Aussagen des Petrus und des Johannes, der dem Volk ins Gesicht sagte, ihr habt den Unschuldigen getötet, ihr habt ihn gekreuzigt, ihr seid Mörder geworden. Ich finde kaum eine stärkere Aussage zur Bestätigung des Kreuzes Christi als diese Aussage. Und zwar aus psychologischen Gründen. Wenn Sie vor einem Mörder stehen oder einer mörderischen Gruppe und ihr ins Gesicht sagen, ihr seid Mörder, ihr habt ihn erschlagen, dann stehen Sie in Gefahr, dass Sie selber umgelegt werden. Dass Petrus das der Masse sagte, mehrere Male, auch vor dem Hohen Rat, mit allerletzter Klarheit, das ist der Beweis, dass Christus gestorben ist, dass er gekreuzigt worden ist. Denn sie konnten dem nicht widersprechen. Alle waren ja Augenzeugen. Insofern sind diese Stellen, Sie müssen sie heraussuchen, ich habe leider das Manuskript nicht bei mir, haben sie zwischen dem 2. und 7. Kapitel der Apostelgeschichte 5 oder 6 solche Aussagen, wo Petrus und Johannes und die gesamten Apostel klar aufgestanden waren und den Einzelnen, der Menge und dem Hohen Rat das entgegenhielten. Ihr habt ihn getötet, ihr habt ihn übergeben, ihr habt ihn gekreuzigt, ihr habt das Ziel der Geschichte verfehlt und vieles andere. Und sie nichts sagen konnten, weil es eine Geschichtstatsache war. Es gibt also Möglichkeiten, einem Muslim die Kreuzigung Christi als Geschichtstatsache näher zu bringen. Man kann sie nicht beweisen. Man kann den Glauben nicht beweisen. Wenn man ihn beweisen könnte, wäre er kein Glaube mehr. Aber man kann Hinweise geben und es deutlich machen, dass sie, wenn sie guten Willen sind, glauben lernen. Was dann schwieriger ist, als die Geschichtstatsache deutlich zu machen, ist die Reinigungskraft des Blutes Christi zu erklären, dass das Blut Jesu Christi rein macht von allen Sünden, oder die Stillvertretung zu erklären. Das braucht nochmal eine ganz andere Stufe der Hinführung, die wir jetzt nicht mehr zusetzen können. Es ging nun bei den 4 Stellen lediglich darum, Ihnen zu zeigen, dass der Koran, Mohammed, sich mit dem Tode Christi auseinandergesetzt hat. Im Anfang hat er ihn unreflektiert übernommen, später hat er es umgewandelt in ein Einschlafen lassen und zum Schluss in eine glatte Ablehnung der Kreuzigungstatsache gesteigert. Das zeigt, dass der Islam sich zu seinem Schwergewicht entwickelte in der Ablehnung des gekreuzigten Gottessohnes. Und von daher alle Moslems in diese Ablehnung hineingezogen worden sind, wenn sie bewusste Moslems sind. Und es der Gnade Jesu Christi bedarf, dass diese Decke von ihren Augen genommen wird und dass sie frei werden zum Glauben. Und jetzt komme ich nochmal mit einem Satz von Luther. Mir hat die Auslegung zum 3. Glaubensartikel bei Luther geholfen. Der sagt, ich glaube, dass ich nicht glauben kann aus eigener Vernunft noch Kraft, sondern Jesus Christus hat mich mit sondern der Heilige Geist hat mich mit seinen Gaben erleuchtet, im rechten Glauben geheiligt und erhalten, gleich wie er die ganze Christenheit auf Erden erleuchtet, beruft, sammelt und erhält im einigen Glauben. Luther hat hier mit einer Tiefe erkannt, dass es nicht um intellektuelle Erkenntnis geht und auch nicht um den sogenannten Willensentschluss der Annahme Christi oder der Übergabe des Selbst an Christus, sondern er hat die völlige Bankrotterklärung des Menschen gezeigt. Ich glaube, dass ich nicht glauben kann aus eigener Vernunft noch Kraft. Hat aber die Antwort dazu geben können, sondern der Heilige Geist hat mich nicht durch Eingebung und Träume, sondern durchs Evangelium berufen, mit seinen Gaben erleuchtet, im rechten Glauben geheiligt und erhalten. Das bedeutet, dass wir alle Versuche der Erklärung der Kreuzigung Christi nicht nur als intellektuelle Erklärung verstehen dürfen, sondern es geht nur durch Gebet, dass der Geist erleuchtet, beruft und erweckt. Wo es nicht der Geist Gottes ist, nützen alle Erklärungen nichts. Jesus muss jeden Muslim einzeln retten. Nur wo Jesus eingreift und er gerettet wird durch seinen Retter, wird er gerettet sein. All das, was wir tun, ist nur Hinweis, Zeugnis. Sozusagen den Steigbügel halten. Aber das eigentliche Werk tut Jesus, auch einem Muslim klarzumachen, dass er ihm alle seine Sünden bereits vergeben hat.